Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Inflation heißt, alles wird teurer und das Ersparte weniger. Aber manchen nutzt die Inflation auch. An Wert verloren hat am Wochenende der Bitcoin, ziemlich heftig sogar. Das könnte uns eigentlich mehr oder weniger egal sein, wenn der Bitcoin nicht doch in vielen Portfolios angekommen wäre. Unter anderem, weil er als inflationssicher vermarktet wird. Stimmt das wirklich? Bei uns schrumpft und altert die Bevölkerung so sehr, dass wir dringend auf Arbeitsmigranten angewiesen sind. Das ist auch in Japan so und inzwischen in vielen europäischen Ländern. Aber ausgerechnet Chinas Bevölkerung schrumpft jetzt auch rapide, mit Folgen für die Wirtschaft. Und wir schauen gleich, ob die vermeintlich so flachen Hierarchien im Silicon Valley wirklich so flach sind. Das alles gleich, aber wir beginnen mit Claudia Wehrle und das bedeutet, wir beginnen in Frankfurt an der Börse. Frau Wehrle, der DAX, der wurde in der vergangenen Woche von zweierlei gedrückt oder hin und her geworfen, von Inflationssorgen und von Omikron-Sorgen. Wie sieht das denn heute aus?
Gut, heute ist der DAX im Plus gestartet, steht jetzt 0,4% höher bei 15.229 Punkten. Aber die Sorgen bleiben, sowohl was die Inflation betrifft, als auch was die Omikron-Sorgen betreffen. Für alles beides gibt es keine so schnellen Lösungen.
Wir müssen noch über die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe sprechen. Im Oktober, nach einem Anstieg im September, sind diese Auftragseingänge jetzt wieder deutlich gesunken. Das Bundeswirtschaftsministerium spricht von einem Dämpfer.
Ja, sie sind nicht nur gesunken, sie brechen regelrecht ein. Gegenüber dem September seien 6,9% weniger Bestellungen eingegangen, so das Statistische Bundesamt heute. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings haben sie nicht damit gerechnet, dass das so deutlich ausfallen wird, dieser Rückgang. Fragt man nach den Gründen, das sind vor allem geringere Großaufträge aus dem Ausland, so heißt es.
Der Bitcoin, der ist am Wochenende, ich habe es gerade schon erwähnt, richtig abgerauscht. Er hat sich zwar wieder gefangen, aber seither ging es dann doch schon mal wieder bergab. Steckt da irgendwas dahinter, was nicht nur die kleine Bitcoin-Gemeinde interessiert?
Gut, wir sehen wirklich heftige Kursschwankungen auf dem Markt für Kryptowährungen. Ich habe darüber kurz vor der Sendung mit Roland Fiege gesprochen. Er ist Digitalexperte, beobachtet den Markt seit vielen Jahren. Wir haben zunächst über den aktuellen Kurseinbruch gesprochen. Das sind Gewinnmitnahmen, sagt Jürgen Fiege. Man muss aber auch bedenken, wenn man einen etwas größeren Zeitraum zum Vergleich nimmt, zu Jahresbeginn, da stand der Bitcoin-Kurs weit, weit tiefer als heute. Gut, Sie haben es jetzt angesprochen über Kryptowährungen. Da heißt es ja immer, das ist sowas wie ein sicherer Hafen. Das ist Inflationsschutz. Und wenn man jetzt diese heftigen Schwankungen im Blick hat, vor allen Dingen auch innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit, da mag man daran nicht so recht glauben. Zumal ja hinter Bitcoin überhaupt keine Sachwerte stehen, wie beispielsweise bei Gold. Wie das alles zusammenpasst, wollte ich von Roland Fiege wissen. Und hier ist seine Antwort.
Die Kernaussage ist ja, dass also EZB wie auch die Notenbank in den USA, China nehmen wir mal raus, weil es eh ein ganz anderer Markt ist, gar keine Alternative haben momentan, als mehr Geld zu drucken, weil eine Zinsanhebung und irgendeine Art von seriöser Verzinsung einfach ja, nicht absehbar ist und ganze Volkswirtschaften in den Abgrund reißen würde. Dazu kommt noch, dass die Menschen, die Geld haben, Strafzinsen zahlen, bei den gegenwärtigen Konditionen. Ja, also wohin mit dem Geld, wenn nicht in Immobilien? Und da ist neben Gold eine Währung wie Bitcoin, wo man schneller und besser handeln kann, ganz global, eine gute Option.
Unternehmen wie Adidas oder Visa wollen die alte Finanzwelt mit Kryptowährungen verbinden, wollen die Nutzung für Privatkunden vereinfachen. Wie weit ist man damit?
Fakt ist, dass sehr, sehr viele private Menschen, auch viele junge Menschen, sehr viel Geld gemacht haben in den letzten Jahren mit diesen, aus vielen traditioneller Anlegersicht vielleicht Spielereien. Und das Geld natürlich auch ausgeben wollen, ohne jetzt groß Gebühren zu zahlen zu müssen. Das ist einfach zeitgemäß, so wie wir vor 10 Jahren darüber gesprochen haben, dass Marketing auf Facebook eigentlich logisch ist und keiner irgendwie dran geglaubt hat, ist das momentan der Bitcoin-Moment.
Warum haben Unternehmen Interesse an diesen Kryptowährungen?
Naja, aus dem gleichen Grund wie Privatunternehmer. Also es gibt ja auch sehr viele Unternehmen, die als sozusagen finanzielle oder Finanzinstitutionen viel Geld zu investieren und auch zu beschützen haben. Und allein das ist ein Motivator, dem es, also allen voran zum Beispiel MicroStrategy, wenn man da mal den Aktienkurs anschaut, der ja inzwischen quasi mit Bitcoin Ups und Downs korreliert, ja, auch eine Möglichkeit zu investieren natürlich.
El Salvador hat als erstes Land der Welt Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert. Viele Notenbanken arbeiten an digitalen Währungen, also sozusagen als Alternative zu Bitcoin und Co. Werden wir in Zukunft zwei verschiedene Arten von Währungen haben, also Scheine und Münzen, die man in der Hand halten kann, und die digitalen Währungen?
Bei Bitcoin oder der gesamten Bewegung geht es ja darum, sich zu entkoppeln vom traditionellen Finanzmärkten. Interessant wird es erst dann, wenn Regulation entweder hochgefahren wird oder Regulation, das Ganze vereinfacht wird vielleicht. Aber diese, sagen wir mal, Scheinkryptowährungen, die direkt gekoppelt sind an eine altbewährte Währung, das macht eigentlich keinen Sinn.
Was ist das Besondere an Kryptowährungen?
Naja, dass sie ohne Banken, ohne Finanzinstitute, ohne Zentralbanken letztlich auf einem Kurs, auf dem sich ja die Bitcoin oder Ether oder andere Währungen quasi sich geeinigt haben, direkt von Person zu Person Transaktionen machen können. Ja, natürlich, da fallen über verschiedene Plattformen dann auch ein bisschen Gebühren noch an, aber das geht schnell, also quasi in Echtzeit einmal rund um den Globus. Also viele Dinge, die einem am Bankenwesen verzweifeln lassen und auch genervt haben, fallen da weg, und das ist einfach zeitgemäß.
Auf was müssen wir uns einstellen?
Wenn jetzt nur 5 Multimilliardäre auf dieser Welt für oder gegen eine solche Währung sich aussprechen oder tatsächlich da auch publik machen, dass sie sehr, sehr viel investieren, dann werden die Kurse durch die Decke gehen. Und wir haben bis jetzt Kurse erlebt von bis zu die 60.000 Euro für einen Bitcoin. Der wird auch auf 100.000 Euro gehen. Und die Schwankungen werden aber groß bleiben. Und auch da, wie, sagen wir mal, Investitionen in traditionelle Wertpapiere, muss man einfach damit rechnen und sich entsprechend absichern. Aber da ist noch Luft nach oben.
Sagt der Digitalexperte Roland Fiege.
Ja, und Luft nach unten ist vielleicht noch für Evergrande, gilt ja als das weltweit am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen. Und nach den heutigen Meldungen aus China wird es da nicht besser.
Ja, um die Zahlungsprobleme des chinesischen Immobilienriesen ist es ja zuletzt wirklich etwas ruhiger geworden, aber nichtsdestotrotz, die Probleme sind nicht vom Tisch. Jetzt hat Evergrande selbst am späten Freitagabend vor möglichen Zahlungsschwierigkeiten gewarnt. Nach der Überprüfung der Finanzmittel könne keine Garantie gegeben werden, dass die Gruppe noch über ausreichende Mittel verfüge, um die finanziellen Verpflichtungen, also um diesen Verpflichtungen auch nachkommen zu können. Das Unternehmen braucht dringend Geld, um Banken, Zulieferer, Anleihegläubiger auch fristgerecht bezahlen zu können. Gut, und jetzt soll umgeschuldet werden. Eine Umstrukturierung der Kreditlasten des Unternehmens steht bevor. Und nicht nur Evergrande, auch ein weiterer chinesischer Immobilienentwickler ist mittlerweile unter Zugzwang. Das Problem an der ganzen Sache ist, es geht nicht nur um die einzelnen Unternehmen, sondern es geht um die Wirtschaft insgesamt einfach, weil viele Chinesen Immobilien gekauft haben oder kaufen wollten.
Dann kommen wir aus China direkt wieder hierher. Wie steht der Euro?
Der wird mit einem $1.1299 gehandelt. Die Umlaufrendite, die ist jetzt unverändert bei -0.46%. Und die Feinunze Gold, die kostet $1.778,54.
Danke an Claudia Wehrle nach Frankfurt. Inflation, das Thema ist gerade schon angeklungen. Die Sorge vor der Geldentwertung bleibt uns. Denn während noch vor kurzem viele Ökonomen und Notenbanker geglaubt haben, die Preise würden nur vorübergehend steigen, gibt jetzt sogar der Chef der US-Notenbank Jerome Powell zu, dass vorübergehend die Lage dann doch nicht akkurat beschreibe. Die gestiegene Inflation macht unser alltägliches Leben teurer und entwertet Erspartes. Wer aber Kredite aufgenommen hat, dem hilft sie, denn sie entwertet auch die Schulden. Das führt dazu, dass viele Schuldner weniger zurückzahlen müssen, als sie aufgenommen haben. Dazu gibt es jetzt ganz frische Berechnungen. Mischa Erhardt.
Die Inflation ist in den vergangenen Monaten in die Höhe geschossen. Verbraucher müssen also Waren, die sie kaufen, vergleichsweise teuer bezahlen. Die Zinsen für Kredite aber, die sind nach wie vor niedrig. Diese Gemengelage kann sich für Kreditnehmer auf längere Sicht auszahlen, denn der sogenannte Realzins liegt derzeit deutlich im negativen Bereich.
Ein negativer Realzins für Kredite heißt für Verbraucher, dass sie auf geliehenes Geld weniger Zinsen bezahlen, als das Geld zur selben Zeit an Wert verliert.
Sagt Ralf Wefer, Sprecher des Verbraucherportals Verivox. Verivox hat die auf der Online-Vergleichsseite vermittelten Ratenkredite ausgewertet. Demnach liegt der mittlere Zinssatz bei 2,99%. Da die Inflation derzeit bei 5,2% liegt, beträgt der Realzins je nach Berechnungsmethode zwischen -2,1 und -2,2%.
Wir haben das mal an einem Beispiel ausgerechnet für einen Kredit über 15.000 Euro mit 5 Jahren Laufzeit. Und da zahlen Sie dann über die gesamte Laufzeit gut 16.100 Euro insgesamt an die Bank zurück. Bliebe die Inflation konstant über die volle Laufzeit von 5 Jahren, hätte dieses Geld am Ende der Laufzeit aber nur noch einen Wert von 12.500 Euro oder etwas mehr.
Was bedeutet, dass man am Ende der Laufzeit dieses Kredites einen Kaufkraftgewinn von rund 2.500 Euro für sich verbuchen kann. Allerdings ist das natürlich kein Selbstläufer. Die Inflationsrate verändert sich schließlich. Viele Ökonomen wie auch die Europäische Zentralbank rechnen etwa mit einem Abklingen spätestens ab kommendem Januar. So auch der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater.
Ich stimme zu, dass der Hochpunkt der Verbraucherpreiswelle erreicht ist im November und dass von jetzt an der Dezember eine ganz leichte Entlastung bringt und aufgrund von einer Reihe von Basiseffekten dann der Januar und der Februar deutlich runtergehen. Das ist diese Bewegung, die die EZB auf diese hinweist und die teilen wir.
Nur herrscht Uneinigkeit darüber, wie weit die Inflation dann wieder sinken wird. Jedenfalls profitieren von der Inflation tendenziell grundsätzlich Schuldner. Denn mit der Geldentwertung schwindet auch der reale Wert von Forderungen. Dennoch sollte man sich aufgrund negativer Realzinsen nicht dazu verleiten lassen, ohne Not oder tatsächlichen Bedarf einen Kredit aufzunehmen. Ralf Wefer von Verivox.
Sie zahlen ja weiterhin Zinsen. Das heißt, wer das Geld frei verfügbar auf dem Konto hat für eine Anschaffung, wenn Sie sich ein Auto kaufen wollen oder so, der greift immer besser zuerst auf diese Ressourcen zurück. Das heißt, es lohnt sich immer zuerst, die eigenen finanziellen Reserven für größere Anschaffungen zu nutzen und nur dann einen Kredit aufzunehmen, wenn Sie ihn auch wirklich brauchen.
Verlierer hoher Inflation schließlich sind meist weite Teile der Bevölkerung, weil sie sich bei gleichbleibendem Gehalt angesichts steigender Preise weniger leisten können. Vor allem untere Vermögensklassen sind betroffen, denn sie legen ihr Geld weniger in Sachanlagen oder Aktien an, sondern lassen es auf Konten und Sparbüchern liegen. Dort aber verliert es angesichts hoher Inflation eben an Wert oder genauer an Kaufkraft.
Und jetzt schauen wir nach China. 37 Jahre lang durften Chinesinnen und Chinesen nur ein einziges Kind bekommen. Erst vor 5 Jahren wurde die Ein-Kind-Politik aufgehoben. Seither sind 2 Kinder erlaubt gewesen. Seit diesem Frühjahr sind es 3. Warum? Nicht aus reiner Menschlichkeit, sondern weil auch Chinas Bevölkerung schrumpft und damit die, die arbeiten und Renten bezahlen können. Aber nur weil jetzt wieder mehr Kinder erlaubt sind, heißt das noch lange nicht, dass die Chinesinnen jetzt auch mehr Kinder wollen. Astrid Freieisen berichtet.
In China beginnt die Bevölkerung ab 2022 zu schrumpfen. Der Experte für Demografie Liang Zhenzhang hat aus lokalen Statistiken berechnet, dass die Geburtenrate in diesem Jahr gegenüber 2020 um 20% gefallen ist. Auf etwa 10 Millionen Geburten, während mehr als 10 Millionen starben. China habe den Höhepunkt seines Bevölkerungswachstums viel früher überschritten als erwartet, sagte Liang der Hongkonger Zeitung South China Morning Post. Der Wirtschaftsprofessor und Geschäftsmann, Gründer eines der erfolgreichsten chinesischen Reisebüros, fordert seit langem, die Politik müsse mehr tun, damit chinesische Familien wieder mehr Kinder bekommen. Viele sehen sich finanziell dazu aber nicht in der Lage, weil Schulbildung und Wohnen enorm teuer sind. Dazu passt, dass sich die Kluft zwischen Einkommen in den Megacities und im Land ständig vertieft. Laut der Nationalen Statistikbehörde verdienen Großstädter mittlerweile 2,6-mal so viel wie Chinesen auf dem Land. Und der Unterschied wächst. Die Analysten von Yuekai Securities rechnen mit höherer Arbeitslosigkeit, weil kleinere Firmen steigende Kosten nicht an ihre Kunden weitergeben könnten. Die Regierung hat deshalb im November Hilfen für Kleinunternehmer in Aussicht gestellt.
Soweit aus China. Auch wenn es im Einzelhandel knirscht und viele Lieferketten gerissen und nur mühsam geflickt sind, Die Pandemie war gut für einige Branchen, für Cloud-Anbieter wie Amazon, für Software-Anbieter wie Microsoft und für viele, die was mit Kommunikation und Technik machen. Aber Krisenprofiteure sind auch die Waffenhändler. Ihr Geschäft gedeiht, das sagt das Internationale Friedensforschungsinstitut in Stockholm. Vielleicht, weil so viel virtuelle Kommunikation doch der Abrüstung nicht ganz so zuträglich ist. Weder der verbalen noch der reellen Abrüstung. Sophie Donges hat sich das näher angeschaut.
Für die Studie haben die Stockholmer Friedensforscher Daten der größten Waffenproduzenten und Anbieter militärischer Dienstleistungen analysiert. Und wieder, wie auch schon in den vergangenen Jahren, sind die Verkaufszahlen im Jahr 2020 gestiegen, konkret um 1,3%. Ein Zuwachs trotz der weltweiten Pandemie und dem damit verbundenen Rückgang der Wirtschaftsleistung in vielen Ländern. SIPRI-Forscherin Alexandra Marksteiner.
Zuallererst hat das natürlich mit den steigenden Militärausgaben zu tun. Viele Länder geben zurzeit mehr für die Streitkräfte aus als noch wie vor 5 Jahren. Und davon wird natürlich auch ein erheblicher Betrag für die Beschaffung von neuen Rüstungssystemen ausgegeben. Des Weiteren haben auch viele Länder während der Pandemie aktiv die Rüstungsindustrie unterstützt, zum Beispiel durch vorgezogene Zahlungen oder vorgezogene Bestellungen.
Insgesamt verkauften die Firmen Produkte und Dienstleistungen in einem Umfang von rund 470 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs von 17% innerhalb von 5 Jahren. Im Ranking der größten Firmen dominieren US-amerikanische Unternehmen. Über die Hälfte der Gesamtsumme wird hier umgesetzt.
Wir haben gesehen, dass die amerikanische Regierung während der Pandemie auch viel daran gesetzt hat, die Rüstungsindustrie zu unterstützen. Zum Beispiel gab es Ausnahmegenehmigungen für die Angestellten der Rüstungsindustrie, damit diese auch während den Lockdowns weiterarbeiten konnten.
Chinesische Unternehmen machen den zweitgrößten Anteil aus mit etwa 13% der weltweiten Waffenverkäufe. Die Dunkelziffer sei sicherlich höher, so Marksteiner vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut. Aufgrund von mangelnder Transparenz sei es jedoch schwierig, hier präzise Angaben zu machen. Zu den teuersten Rüstungsgütern gehören Kampfflugzeuge und Marineschiffe. Inzwischen drängen aber auch Tech-Firmen wie Google oder Microsoft in den Markt. Die Stockholmer Friedensforscher rechnen damit, dass sie bald auch unter den Top 100 der größten Waffenhersteller und Dienstleister im Militärsektor vertreten sein könnten. Der Grund: neue Techniken wie künstliche Intelligenz spielen eine immer größere Rolle.
Und das hat zur Folge, dass die Tech-Giganten, sprich Google, IBM, Oracle, Microsoft, jetzt auch vermehrt Rüstungsverträge bekommen vom US-amerikanischen Staat. Diese sind noch nicht in unseren Top 100 vertreten, aber das könnte in den nächsten paar Jahren kommen.
Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI ist eine unabhängige Einrichtung, die 1966 gegründet wurde und Daten sowie Analysen zur Waffenindustrie, Rüstungskäufen, Konflikten und Waffenexporten veröffentlicht. Das Institut arbeitet eng mit den Vereinten Nationen und der Europäischen Union zusammen.
Die Büroräume sind offen, keiner hat mehr seinen eigenen Schreibtisch und wer will, chillt zwischendurch mal am Kickertisch. New Work, neue Arbeit mit weniger Hierarchien und mehr Spaß, galt mal als Allheilmittel, um junge, frische Talente anzusaugen, vor allem im Silicon Valley. Hier mussten dann aber viele feststellen, für eine flache Hierarchie reicht es nicht, dass der Chef oder die Chefin mit Sneakern rumläuft. Und ab einer bestimmten Größe ist das mit den flachen Hierarchien auch gar nicht mehr so einfach. Markus Schuler aus Los Angeles hinterfragt, wie flach die Hierarchien bei Google, Apple, Facebook und so weiter und den anderen Tech-Konzernen wirklich sind.
Längst sind Google, Facebook, Netflix und hunderte andere Tech-Unternehmen im Silicon Valley keine kleinen Startups mehr. Allein der Google-Mutterkonzern Alphabet beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Menschen. Bei Facebook sind es 45.000, bei Netflix 12.000. Dennoch haben sich viele Unternehmen hier im Silicon Valley, wenige Kilometer südlich von San Francisco, ihre eigene Führungskultur bewahrt. Viele der Gründer haben einen dauerhaften Einfluss auf ihre Organisationen ausgeübt, manche aus strukturellen und strategischen Gründen, weil sie für sehr lange Zeit Chef des Unternehmens waren. Andere haben aber wirklich gute Arbeit geleistet, indem sie ein Höchstmaß an Beweglichkeit in die Unternehmenskultur eingewoben haben. Die Idee nämlich, dass ein Teil des Erfolgs auf Agilität beruht. Lässt diese nach, leidet der Erfolg.
We will not do as well.
Jennifer Chatman ist Organisationspsychologin und lehrt als Professorin an der Universität von Berkeley, die auf der anderen Seite der Bucht von San Francisco liegt. Sie sagt, beim Thema Führung gehe es bei den Tech-Unternehmen des Silicon Valley meist um die Frage, ob diese Firmen zentral oder dezentral organisiert seien.
My favorite example is Netflix.
Mein Lieblingsbeispiel ist Netflix, Vorstandschef Reed Hastings ist hier führend. Er hat eine Kultur geschaffen, die auf persönlicher Verantwortung und Rechenschaftspflicht der Mitarbeitenden beruht. Es ist außergewöhnlich, wie sehr Netflix diese Elemente betont. Die Verantwortung der einzelnen Mitarbeitenden geht bei Netflix sogar so weit, dass sie selbst entscheiden können, wie viel Urlaub sie nehmen wollen. Die wenigsten Angestellten der Videoplattform aus Los Gatos haben eigene Büros. Netflix-Chef und Gründer Reed Hastings legt Wert darauf, dass das für ihn genauso gilt. Doch dieses Konzept der Eigenverantwortung und Selbstorganisation stößt an Grenzen. Zum Beispiel zu Beginn der Pandemie, erzählt Psychologin Chatman. Da hätten die Netflix-Mitarbeitenden sich gewünscht, dass ihr Vorstandschef Hastings mehr die Chefrolle übernimmt und ins Unternehmen kommuniziert.
I'm guessing that it didn't undermine.
Hastings hat offenbar befürchtet, dass dadurch das Führungskonzept von flachen Hierarchien und geringer Distanz zwischen Vorstand und Mitarbeitenden untergraben werden könnte. Er wollte vermeiden, dass all die Nachrichten, die plötzlich aus dem Büro des obersten Chefs kommen, den Angestellten das Gefühl der Distanz geben und damit letztlich die Eigenverantwortung leidet. Auch das Suchmaschinenunternehmen Google ist stark dezentral organisiert. Das haben die beiden Gründer Larry Page und Serge Brin von Anfang an so festgelegt.
I want the decisions made where
Entscheidungen sollen dort fallen, wo etwas passiert. Experten sagen allerdings, solch ein Modell kann ziemlich teuer werden, weil es oft für Doppelstrukturen in der Firma sorgt.
Because it often involves more redundancy.
Der Vorteil dieser Organisationsstruktur und der damit verbundenen flachen Hierarchien sei eine hohe Flexibilität, um auf die Markterfordernisse reagieren zu können. Auch der Online-Händler und Cloud-Anbieter Amazon sei ähnlich aufgebaut. Jennifer Chatman räumt allerdings ein, dass diese Beispiele auch im Silicon Valley die Ausnahme seien.
The scaled versions of what were startups, you know, 20, 30
Ehemalige Startups vor 20 oder 30 Jahren sind heute normale Unternehmen mit vielen Hierarchieebenen. Dadurch haben Mitarbeitende weiter unten oft das Gefühl, dass ihr Einsatz verpufft. Für diese Firmen ist es schwierig, die Leute bei der Stange zu halten und zu motivieren, ihr Bestes zu geben.
Was will die Ampel für die Wirtschaft? In unserer heutigen Wirtschaftspresseschau geht es um die industriepolitischen Vorstellungen des designierten Bundeskanzlers Olaf Scholz.
Die Frankfurter Rundschau notiert, Scholz ist, wie auch die Kanzler Schmidt und Schröder es waren, überzeugt davon, dass die SPD große industriepolitische Kompetenz ausstrahlen muss, um erfolgreich zu sein. Der künftige Regierungschef würde sich aber das Schmidt-Zitat »Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen« nicht zu eigen machen. Scholz weiß, dass erfolgreiche Industriepolitik heute bedeuten muss, eine Vision vom klimaneutralen Wirtschaften zu entwickeln. Mit der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro und einem Fokus auf Wohnungsbau setzt Scholz zudem auf klassisch sozialdemokratische Gerechtigkeitsthemen. Die Süddeutsche Zeitung spekuliert darüber, wie der künftige Finanzminister Lindner mit der möglichen Tendenz von SPD und Grünen umgehen wird, angesichts hoher Schulden die Stabilitätspolitik zu vernachlässigen. Wie weit werden der FDP-Chef und seine Partei sich von ihren stabilitätspolitischen Dogmen entfernen? Nimmt man das erste Bündnis von SPD und FDP als Maßstab, dann sehr weit. Die sozialliberale Koalition von 1969 bis 1982 nahm als erste Regierung in der Geschichte der Republik massiv Schulden auf. SPD und Grüne dürfen es einerseits nicht überreizen, andererseits wissen sie, dass Lindner seinen Traumjob nicht so schnell wieder abgeben möchte. Sie werden deshalb alles daran setzen, ihm in den nächsten Jahren mehr Geld abzuringen, als ihm lieb sein kann. Eine Aufgabe für den designierten Verkehrsminister Wissing von der FDP sieht die Frankfurter Allgemeine Zeitung darin, den Gütertransport mit der Bahn attraktiver zu machen. Der Güterverkehr auf der Schiene stockt in diesen Tagen des Öfteren, so heftig, dass Bahnbetreiber von einer regelrechten Katastrophe sprechen. Viele Transporte fallen aus, Züge aus Belgien oder den Niederlanden müssen vor der Grenze halten, weil Infrastrukturstörungen eine Weiterfahrt nach Deutschland nicht gestatten. Offenbar handelt es sich hier um ein strukturelles Problem. Eine über Jahrzehnte vernachlässigte Infrastruktur, hunderte von Baustellen zur gleichen Zeit, dazu akute Anlagenstörungen und ein schlechtes Verkehrsmanagement, diese Melange ist Gift für das Ziel, mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu lenken.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Schön, dass Sie die Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk verfolgt haben. Ich darf Ihnen noch Deutschland heute empfehlen. Mit meiner Kollegin Petra Enzminger, da geht's unter anderem um mobile Impfaktionen ohne Termin in Bielefeld und in Paderborn. Am Mikrofon hier war Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.